Jetzt freuen wir uns auf den Vortrag von der Eva Maria Admiral, eine Frau, die auf den grössten Bühnen von Europa gespielt hat in Filmen. Sie ist eine professionelle Schauspielerin, hat die Universität in Paris absolviert und hat einen grossen Bekanntheitsgrad. Aber was eben vorne auf der Bühne sichtbar ist, ist nicht immer da, was im Herz innen vorhanden ist. Und da wird sie uns dann ein bisschen etwas sagen heute Morgen. Und um sie ein bisschen vorzustellen, schauen wir zwei kurze Clips, wo sie ein bisschen Einblick gibt in ihr Leben.
Ich bin Eva Maria Admiral, bin Schauspielerin seit 30 Jahren. Ich habe die staatliche Schauspielschule in Wien gemacht, das Max-Reinhardt-Seminar. Bin dann unmittelbar nach der Schauspielschule ins Burgtheater gekommen, das ist das größte deutschsprachige Theater. Bin verheiratet mit einem Schauspieler, Erik Werlin. Vorher habe ich noch in Paris studiert, Literaturwissenschaft, und wohne jetzt in Salzburg.
Eva Maria war wuschig, die Haare... Ja, wuschig.
Aber ich kann mich schon erinnern, dass du für mich ein unheimlich zartes, aber sehr kräftiges Wesen warst, ja, mit einer ungeheuren Lebensenergie.
Ich habe einen Schwur getan, als ich vom Internat weg bin. Ich werde nie mehr in meinem Leben mit Menschen an einem Tisch sitzen, die das Wort Gott oder Bibel in den Mund nehmen.
Sie ging nach vorne und ließ für sich beten.
Ich kann mich erinnern, ich habe gefragt an den Arzt, wo das Baby ist. Und er hat gesagt, im Müll. Und dann plötzlich ist es aus mir rausgebrochen. Und ich habe ziemlich laut gedacht, Sie können doch mein Baby nicht in den Müll schmeißen. Ich habe es ja nicht einmal gesehen.
Ich habe damals, wie wir uns kennengelernt haben, gespürt, dass es eine enorme Kraft gibt, wenn man einen Menschen liebt. Im Laufe all dieser Geschehnisse habe ich festgestellt, dass es noch was anderes gibt, was einen Menschen ändern kann. Und das sind die Schicksalsschläge.
Ich weiß nicht, ich erzähle echt nicht gern von dem Nahtoderlebnis, weil die Worte sind so schal. Was passiert ist, wenn man da oben ankommt. Ich komme dort an und habe mich noch nie in meinem Leben so zu Hause gefühlt. Ich werde oft gefragt, wo ich die Kraft hernehme und wo ich meine Lebensfreude hernehme. Das Leben stellt uns allen Fragen. Gott hat nie versprochen einen Rosengarten. Gott hat nie gesagt, dass wir hier unten schon im Paradies sein werden. Steht nirgendwo. Wir reden uns das ein, aber steht nicht. Ist nicht versprochen, sondern es ist einfach das Leben. Und das Leben stellt mir Fragen. Dann habe ich auch eigentlich das Recht, zu Gott zu sagen, und jetzt gibst du mir die Kraft, bitte.
Die meisten von uns kennen das furchtbare Gefühl, abgelehnt zu werden. Es kann ungeheure Kraft entwickeln, wie eine bittere Pille, deren Wirkung sich in unserem Leben wie ein schleichendes Gift entfaltet. Es trifft uns alle irgendwann irgendwie, manche aber mit deutlich mehr Gewalt. Eva Maria Admiral hat ein Buch über ihr Leben geschrieben, das mich erschüttert und bewegt hat. Es ist die Geschichte einer erfolgreichen Schauspielerin mit allen Möglichkeiten, aber auch die einer inneren Reise mit vielen Hindernissen. Die Geschichte eines ungewollten Kindes, das zur Frau wurde und doch stets ein verletztes Mädchen blieb. Ich bin dankbar für ihre Offenheit. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Eva Maria Admiral zum Tiefseetauchen zu treffen.
Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, wieder mal in der Schweiz zu sein. Ich bin nämlich auch Schweizerin. Ich bin zwar nur halbe angeheiratete Schweizerin, aber doch offiziell Schweizerin. Und deshalb freue ich mich umso mehr. Für mich ist es eine Ehre, dass ich wieder mal in der Schweiz sein kann. Freue ich mich immer ganz riesig, weil ich bin ja eben nur eine halbe und mein Mann sagt immer, Schweizer wollen nur 100%ige Schweizer. Und ich bin ja nur 50%. Umso größer ist die Ehre, dass ich hier sein darf. Ja, heute geht es um das Thema Kränkungen. Ich erzähle mal 10 Zeilen, die ich da in dem Buch geschrieben habe, mein Prolog. 10 Zeilen, die mein Leben so zusammenfassen, weil dann brauchen Sie das Buch nicht kaufen, da steht fast alles drin.
Meine Eltern wollten keine Kinder mehr. Meine Mutter wollte endlich raus. Mein Vater brauchte nur einen Sohn für die große Firma. Obwohl sich meine Mutter während ihrer Schwangerschaft halb zu Tode hungerte, wurde ich trotzdem geboren. 4 Monate zu früh. Alle nachkommenden Kinder wurden abgetrieben. Kein guter Start ins Leben. Internat, Missbrauch, 4 Fehlgeburten, 5 Darmoperationen. Mein Bruder erbt ein millionenschweres Imperium. Ich erbe nichts. Ein Nahtoderlebnis, eine fulminante Karriere, viele Preise, Erfolge am größten deutschsprachigen Theater. Die Presse schreibt, a star is born. Ein lieber Mann und Gott. Ja, Sie merken schon, da stecken ganz viele Kränkungen drin. Viele dieser Kränkungen kennen Sie sicher selbst, sonst wären Sie heute nicht da. Jeder von uns erlebt Kränkungen, aber es gibt Kränkungen, die überschatten quasi das ganze Leben. Vielleicht haben das einige von Ihnen heute Vormittag auch. Ich bin im Internat aufgewachsen, folgende Situation. Am Wochenende durften die Kinder abgeholt werden. Die Kinder sitzen auf einer Parkbank und an der Pforte, das war ein katholisches Internat, war alles so mit riesen Mauern umgeben, wie in einem Gefängnis. Und da war so eine Holzbank und haben die Kinder gewartet, dass sie abgeholt werden. Und als Kind gibt man die Hoffnung nie auf. Als Kind wartet man jeden Samstag, vielleicht holen mich die Eltern ab. Und das macht man dann von Woche zu Woche und hofft und hofft und hofft. Und irgendwann einmal kapiert dieses Kind, da kommt niemand dich abholen. Die haben dich vergessen. Die haben vergessen. Die haben dich wirklich vergessen. Und das sind so Momente im Leben, die Sie wahrscheinlich selbst alle kennen, wo sich das so einbrennt. Man kann das heute messen im Gehirn. An dieser Stelle sind die Synapsenvernetzungen ganz extrem stark, wo solche Kränkungen so wie ein Brandmark auf uns gebrannt werden. Du bist nie gut genug. Du interessierst sowieso niemanden. Es wäre besser, dass du gar nicht da gewesen wärst, dass du gar nicht da wärst. Das sind so diese Brandmale, die man in solchen Momenten kriegt, vor allem als Kind, weil da kann man noch nichts rationalisieren, man kann es nicht erklären. Man kann es nicht erklären. Man weiß nur, die Eltern haben einen vergessen. So, und was passiert jetzt in der Gegenwart, 40 Jahre später? 40 Jahre später unterrichte ich an der Universität in Graz mit meinem Mann, Erik Werlin, und wir machen uns aus, er unterrichtet vormittags, ich nachmittags. Er soll mir den Schlüssel im Seminarraum liegen lassen, damit ich, wenn er fertig ist, damit ich gleich alles vorbereiten kann für die nächste Stunde. Ich komme hin, will in diesen Seminarraum rein, Tür ist zu, kein Schlüssel. Renne ich von Kaffeeautomat zu Kaffeeautomat an der Uni und schrei: Erik, ich brauche den Schlüssel, ich brauche den Schlüssel. Während ich von Stock zu Stock laufe, merke ich, dass in mir irgendwas Entsetzliches aufbricht und ich schrei: Erik, wo bist du? Da rinnen schon die Tränen und dann sehe ich ihn auf einer Parkbank sitzen draußen und er isst sein Pausenbrot. Und ich brülle ihn an, ganz laut: Wo bist du? Ich brauche den Schlüssel. Wieso bist du nicht da? Ich brauche den Schlüssel. Und er sagt: Ich habe vergessen. Gut, ein Außenstehender, und vielleicht sogar Sie mögen jetzt denken, die Frau hat einen Schuss. Wieso kriegt die jetzt einen Anfall? Ich habe in dem Moment gedacht, ich lasse mich scheiden. Ich möchte nicht mit einem Mann verheiratet sein, der mich vergisst. Und ich hoffe, dass Sie schon erkannt haben, ich hoffe sehr, dass sie schon erkannt haben, dass wir alle solche Triggerpunkte haben, wo eine große Banalität zu einer Katastrophe wird. Und das ist die ganze Katastrophe an der Kränkung, dass sie unser gesamtes Leben überschatten kann, wenn wir uns das nicht anschauen, was da passiert. Unser ganzes Leben wird überschattet von einer Kränkung, ich bin nie gut genug, du bist sowieso blöd, niemand interessiert sich für dich, außerdem bist du hässlich und du bist sowieso zu dick und, und. Und wir alle haben sowas mal, denke ich, gehört. Und das überschattet dann das weitere Leben. Und dann vermasseln, sagt man auf Jüdisch, dann vermasseln wir uns die gesamte Gegenwart. Versteht man hier vermasseln? Ja? Wir vermasseln uns die ganze Gegenwart durch das, was vor 100 Jahren mal passiert ist. Ist das nicht ein Wahnsinn? Wissen Sie, wie lange ich da gebraucht habe, um das zu durchschauen, was sich bei mir abspielt? Ich habe es lang nicht durchschaut und das ist so schade für Ihre Ehe, für Ihre Umgebung, für Ihre Freundschaften, für Ihr Leben. Das ist so schade. Weil man denkt dann irgendwie, man funktioniert nicht richtig. Irgendwas ist komisch an mir. Wieso regt mich das so auf? Und der erste große Wendepunkt war für mich in Paris. Ich bin absichtlich ganz weit weg von zu Hause, soweit es damals möglich war. Damals gab es noch nicht die Option Neuseeland, Australien. Ich habe ein Stipendium gekriegt für Paris und das war damals schon sehr weit weg. Und ich habe da studiert und da kam mein erster Wendepunkt in meinem Leben, ohne den ich wahrscheinlich gar nicht hier wäre, ehrlich gesagt. Da ging es mir nicht gut. Ich kam aus dem Internat raus, wie ich beschrieben habe, und habe beschlossen, wie Sie gehört haben, ich werde nie mehr in meinem Leben mit Menschen an einem Tisch sitzen, die an Gott glauben. Es war in meinem Fall ein katholisches Internat. Ist aber in Wirklichkeit egal, weil das passiert in jedem Internat. Diese Art von Missbrauch passiert überall. Das hat nichts mit katholisch oder nicht katholisch zu tun. Aber das Verheerende war natürlich, dass das, was die Nonne gesagt hat, hat für mich Gott repräsentiert. Und da habe ich gesagt, ich werde nie mehr in meinem Leben mit solchen Menschen an einem Tisch sitzen. Mit Ihnen allen werde ich überhaupt nie mehr in meinem Leben reden. Nie mehr, war ich mir ganz sicher. Und dann hatte ich eine Studienkollegin aus Berlin, die war sehr cool und sehr lebensfreudig. Und die hat eigentlich für mich, Entschuldigung. Die hat für mich das repräsentiert, was ich lebensfroh finde. Wir haben uns befreundet, wir sind oft ins Theater gegangen, haben endlos diskutiert, wie man es halt macht mit 19, wenn man studiert, dann unterhält man sich endlos über den Sinn des Lebens und über uns, was wir alles machen werden in unserem Leben. Und dann sagt sie einmal diesen Satz, und zwar sagt sie, hast du eigentlich schon versucht zu beten, sagt sie zu mir. Und in dem Moment war es aus. Ne? Also wie ich gehört habe, dass das auch so eine ist, die mit so komischen Worten spricht, die kein Mensch versteht und auch niemand hören will, habe ich zu ihr gesagt, du, wir können gern befreundet sein, aber dieses Thema habe ich durchbuchstabiert. Das Thema, das brauchen wir zwei nicht mehr ausdiskutieren. Die Freundschaft hat trotzdem gehalten. Sie hat dann, wie soll ich sagen, sie hat einfach erzählt aus ihrem Leben, was sie so erlebt mit diesem Gott. Sie hat mir Storys erzählt, die sie erlebt hat. Und das fand ich schon interessant, muss ich sagen. Also war komplett anderer Gott als den ich kannte. Also sowas von komplett anders, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war wie ein komplett anderes Universum. Und was mich sehr interessiert hat, eines Tages hat sie mir erzählt, da gibt's ein Buch der Offenbarung, also so mit Prophezeiungen und so. Und das fand ich ja sehr interessant. Das habe ich ja noch nie gehört. Also im Internat haben wir noch nie von Prophezeiungen gehört. Und da hat sie mir auch die Prophezeiungen gezeigt, die sich schon erfüllt haben und die Prophezeiungen gezeigt, die noch kommen werden. Und das fand ich dann wirklich mega interessant, weil ich gedacht habe, das hat sowas, ja, es hat sowas Mystisches und Übernatürliches. Das hat schon mal so einen kleinen Haken bei mir, so einen Angelhaken geworfen. Und das Zweite, was passiert ist, das war völlig ungeplant. Ich bin nach Chartres gegangen, um die Fenster an der Kathedrale zu sehen und wollte nur die gotischen Fenster sehen. Also wollte wirklich nicht in die Kirche und auch nicht. Und da war gerade ein Orgelkonzert von Bach. Ich hasse Orgel und ich hasse Bach. Aber habe ich mir gedacht, ich kann mich ja 2 Minuten da reinsetzen, um die Fenster anzusehen. Ich bin wirklich nur um die Fenster gekommen. Habe mir die Fenster angesehen und in dem Moment ist etwas völlig Ungeplantes passiert, was man leider auch nicht erzählen kann, weil es keine Worte gibt. In dem Moment war was ganz Seltsames. Das war so wie eine ganz, ganz große Anwesenheit, die da plötzlich in der Kirche war. Man kann nicht sagen, was es war. Es war ganz komisch. Man hat sich hingezogen gefühlt zu dieser riesigen Anwesenheit und man hat sich erschrocken. Also beides gleichzeitig. Ich sag, man kann es nicht in Worte fassen, aber ich habe geahnt, was es ist. Ich habe geahnt, das könnte der sein, von dem die Michaela erzählt. Bin dann gleich nach Hause gefahren, habe sie angerufen, habe erzählt, was passiert ist. Sie fand das fabelhaft, sie sagt, das ist der erste Schritt. Ich habe gedacht, wenn der erste Schritt schon so furchtbar ist, ich weiß nicht, ob noch weitere Schritte gehen kann. So hat diese Geschichte begonnen. Das war mein erster ganz großer Wendepunkt. Aber es hat mein Lebensdrehbuch nicht verändert. Wir alle hängen ja an unserem alten Lebensdrehbuch. Das ist ja das Fatale. Wir glauben, wir sind unsere Vergangenheit, glauben wir. Wir glauben, wir sind unsere Geschichte. Sind wir aber nicht. Wir haben eine Geschichte, wir haben eine Vergangenheit, aber wir sind nicht unsere Geschichte. Man kann jederzeit, auch heute, hier und jetzt, in eine neue Geschichte einsteigen, die Gott schon längst begonnen hat. Aber ich kann es nicht wirklich erklären, trotzdem hängen wir in unserer alten Geschichte, weil wir auch diesen Hader haben. Diesen Hader, versteht man Hader hier? Diesen Kampf mit der Vergangenheit, dass man sagt, das war so ungerecht und das und was sie mir da angetan haben. Ja, das stimmt alles. Und alles Furchtbare ist passiert. Aber das war ein Kapitel oder vielleicht 2 Kapitel meines Lebens. Mein Leben hat sich ab 19 radikal verändert. Aber trotzdem greift man da immer wieder zurück mit seinen Kränkungen, mit seinen Verletzungen, mit seinen Emotionen. Und schafft es kaum, in eine neue Geschichte einzusteigen. Also wir halten an dem alten Lebensdrehbuch fest. Und dazu gehört auch, bei den meisten traumatisierten Menschen ist es so, dass die einen großen Hang haben, sich Sorgen zu machen und zu grübeln. Also quasi von Geburt an machen die nichts anderes, als sich Sorgen machen, wird der Papa mich wieder prügeln, werden sie mich wieder in den Keller einsperren und so weiter. Das heißt, von Geburt an lernt man sich Sorgen zu machen und zu grübeln. Und das bestimmt dein ganzes Leben. Das ist so ein Jammer. Es ist so schade. Und da jetzt mal genau hinzuschauen. Es gibt eine fantastische Studie von Johns Hopkins University. Die haben eine Studie gemacht über 40 Jahre. Das ist die einzige Studie, die über 40 Jahre gedauert hat. Haben natürlich mehrere Professoren hintereinander begleiten müssen. Da hat man Menschen begleitet vom 20. Lebensjahr bis zum 80. Lebensjahr und hat sie jedes Jahr gefragt, wie ist es gelaufen, wie war das Jahr und worüber machen Sie sich Sorgen für nächstes Jahr? Oder machen Sie sich überhaupt Sorgen? Und was rausgekommen ist, ist wunderbar, 84% unserer Sorgen treten nie ein. 84%. Ist also völlig sinnlos, was wir machen. Ist völlig sinnlos. Jeder Mensch erlebt in der Regel 3 bis 4 Elementarereignisse, Tod, Verlust des Arbeitsplatzes und so weiter. 3 bis 4 Elementarereignisse. Ich habe meine schon erlebt, also mir geht's nur noch gut. Aber 84% treten nicht ein. Und wenn jemand traumatisiert ist von Kind an, dann hat er sich das so angewöhnt, dass man sich, ich kann mich wirklich über jeden Blödsinn Sorgen machen. Es gibt immer was zum Sorgen machen. Nun bin ich aber Gott sei Dank verheiratet mit einem Schweizer, der nicht traumatisiert ist. Und das hilft natürlich enorm. Also wir machen dann so ein Spiel daraus, dass wir sagen, und was kann heute wieder alles schief gehen? Und ich gehe schon wieder los. Also das wird furchtbar und das wird schrecklich und überhaupt. Und ich weiß überhaupt nicht, ob die mir überhaupt zuhören und ob ich überhaupt das richtige Thema habe. Und. Endlos. Und das Wichtigste, sage ich euch, ist, dass man sich mal dabei ertappt, dass sich ertappen, was man hier überhaupt aufführt für einen Zirkus, wenn man das macht. Also das sich ertappen. Und einer meiner schwierigsten Momente war sicher, als meine Familie beschlossen hat, sozusagen den Kontakt abzubrechen und auch viele Jahre ihres Lebens geopfert haben, eine Stiftung zu gründen. Das ist keine soziale Stiftung, das ist nur eine Wirtschaftsstiftung. Das heißt, sie geben ihr gesamtes Vermögen, privat und beruflich, in eine Stiftung. Diese Stiftung hat dann einen Begünstigten, das ist der Bruder, und dann haben sie offiziell nichts zu vererben. Das ist ziemlich kompliziert zu machen, wenn man ganz viel Geld hat. Also Firma und privat, das ist nicht so einfach, das muss hieb- und stichfest sein. Und als ich dann nach dem Tod meines Vaters diesen Bescheid gekriegt habe, dass mein Vater im Testament geschrieben hat, ich möchte, dass meine Tochter 0,0 Cent bekommt. Da geht es nicht ums Geld. Da geht es darum, dass sie dir schwarz auf weiß beweisen, dass sie dich nie geliebt haben. Das ist ein Beweis, schwarz auf weiß. Und da kommt eine ganz wichtige Lektion dazu. Man darf keine Liebe suchen, wo es keine gibt. Das ist eine Katastrophe. Ich habe das 20 Jahre lang mindestens gemacht, Liebe suchen, wo es keine gibt. Und dann sind sie todkrank, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das war so ein wichtiger, ein wahnsinnig schmerzhafter Moment, aber auch ein wichtiger Moment, weil da hat Gott mir sozusagen durch diese Enterbung gesagt, Eva Maria, hörst du endlich auf, Liebe zu suchen, wo es keine gibt? Hast du es jetzt kapiert? Lies dir das durch, du hast es kapiert. Gut, und dann, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist ja der Gedanke dahinter, dass man denkt, man ist nicht liebenswert. Das ist ja dieser falsche alte Glaubenssatz. Man ist nicht liebenswert. Niemand mag dich, ob du da bist oder nicht, ist völlig egal. Viele in meiner Familie, Cousinen, Cousins, haben sich umgebracht mit dem Gedanken, ob du da bist oder nicht, ist ja völlig egal. Wozu bist du überhaupt da? Was hast du überhaupt zu sagen? Niemand interessiert sich für dich. Das sind die alten Glaubenssätze, die daraus entstehen. Und jetzt möchte ich Sie herausfordern, überlegen Sie sich mal, Sie haben vielleicht auch so einen alten Glaubenssatz. Die Frauen haben oft, ich bin zu dick, ich bin hässlich, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht interessant genug. Und so, die Männer haben vielleicht, ich bin überhaupt nicht erfolgreich, was auch immer. Überlegen Sie mal, was Ihr Schattensatz ist. Und jetzt kommt ein wunderbarer Gedanke, der wie ein Magnet uns zieht. Und zwar der Gedanke, was wäre ich ohne diesen Gedanken? Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Wären Sie, wenn Sie denken würden, ich bin ein geliebtes Wesen? Wie würde es heute Morgen aussehen, wenn Sie aufstehen, Kaffee trinken, Zeitung lesen, mit dem Bewusstsein, Sie sind ein geliebtes Wesen? Um wie viel mehr könnte ich dieses Leben meistern mit dem Gedanken, ich bin ein geliebtes Wesen? Um wieder zurückspringen zu dem falschen Glaubenssatz, gibt es auch eine tolle Frage dazu. Wem nützt denn mein schlechtes Leben? Wem nützt das, dass ich diesen Gedanken habe? Nützt das irgendjemand? Wem nützt Ihr schlechtes Leben? Wem nützt das, dass Sie die Gedanken weiterdenken? Wem nützt ihr schlechtes Leben? Nicht mal ihnen. Es nützt niemandem was. Und wenn ich meine Eltern nicht da sein lasse, wo sie sind, dann kann ich mir mein Leben sehr schwer machen. Weil wir möchten doch immer, dass die anderen sich verändern und vielleicht sogar Unrecht erkennen und vielleicht sogar sich entschuldigen und vielleicht sogar, das wird nicht passieren. In 99,9% der Fälle passiert das nicht. Sondern mein schlechtes Leben nützt denen nichts. Ich habe zum Beispiel eines Tages, als ich meine Cousine umgebracht hat, habe ich beschlossen, apropos schlechtes Leben, ich habe beschlossen, egal was sie mir antun, ich werde mich nicht umbringen. Das ist ein Beschluss. Das ist ein Beschluss. Weil es gibt Momente, da scheint das wirklich ein lohnender Exit zu sein. Und so einen Beschluss zu machen, dass ich mich nicht mehr durch diese falschen Gedanken mein Leben überschatten lasse, das ist ein Entschluss. Ich will das nicht mehr. Ich bin nicht meine Geschichte. Das ist nicht wahr. Das war einmal wahr. Aber es ist heute hier und jetzt, 40 Jahre später, nicht mehr wahr. Und da kommt etwas ins Spiel, was genial ist, was mich größer ist als wir selbst, weil wir sind ja leider nur kleine Menschlein. Viktor Frankl, der große Erfinder der Logotherapie, hat gesagt, die Trotzkraft des Geistes. Und Viktor Frankl hat gesagt, es muss etwas sein, was stärker ist als wir selbst. Und das ist etwas, was uns Gott anbietet, die Trotzkraft des Geistes. Das muss ein Geist sein, ein heilender Geist, der stärker ist als mein Gedankenmüll. Ich nenne es Gedankenmüll. Es ist wirklich Müll. Aber ich kann den ganzen Tag nur Müll denken. Ich kann das. Ich kann wirklich von früh bis spät Müll denken, indem ich mir Sorgen mache und grübel und irgendwelche alten Geschichten rausziehe. Und da braucht man etwas, was stärker ist als man selbst. Und das ist die Trotzkraft des Geistes. Das ist ein heilender Geist. Und wir brauchen den nur in Anspruch nehmen. Also es ist wirklich, Gott ist einen Anruf entfernt. Wirklich, ein Anruf. Aber man findet 100 Gründe, warum, ich kann ihn doch jetzt nicht einfach anrufen, den ganzen Tag kümmere ich mich nicht um ihn und dann soll ich ihn jetzt schnell anrufen wegen meinem Gedankenmüll und so weiter. Man findet 100 Gründe, warum man es nicht macht. Aber das ist nicht notwendig, weil Gott kennt deine Geschichte. Gott kennt deine Geschichte. Alles. Er kennt jedes Detail. Er kennt die Geschichte von Anfang an. Und deshalb versteht er auch, warum du wegläufst. Deshalb versteht er auch, wieso du nichts mit Christen zu tun haben willst. Oder warum du nicht an Gott glauben willst. Er kennt jedes Detail. Er versteht, warum du in der Nacht nicht schläfst. Er versteht das. Er versteht, warum du oft verzweifelt bist. Er versteht das. Und weil er all das weiß, umso mehr habe ich die Berechtigung und das Recht, zu ihm zu kommen, als sein Kind. Mir fällt es sehr schwer, aufgrund meiner Geschichte zu sagen, das ist mein Vater. Und mir fällt es auch sehr schwer zu sagen, ich bin seine Tochter. Finde ich extrem schwer. Aber was bei mir funktioniert, ist Kind. Ich bin immer noch sein Kind. Und ein Kind. Ein Kind kann Fehler machen. Ein Kind muss nicht alles hinkriegen. Gehen ist wie Stolpern. Nur beim Stolpern lernt man viel mehr. Und ein Kind kann durchs Leben stolpern. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie mitnehmen, diesen Entschluss in die neue Geschichte einzusteigen. und in Anspruch zu nehmen, dass Gott und der Heilende Geist ihnen dabei hilft, in die neue Geschichte einzusteigen. Weil der Jammer wäre, wenn wir da bleiben, wo wir die letzten Jahrzehnte schon lang genug geblieben sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Eva Maria, für das bewegende Erzählen. Wir hören ein Lied. Während dem Lied könnt ihr auf Slido, wie schon erwähnt, eure Fragen bringen. Nachher werde ich Eva Maria Admiral diese Fragen stellen, die ihr stellt. Und wir können vielleicht da und dort noch ein bisschen tiefer eintauchen. Vielen Dank.
Thank you.
Liebe Eva Maria, danke vielmals, dass du noch einige Fragen beantwortest. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, wo anfangen, weil das sehr bewegend gewesen ist. Mhm. Und ich staune über das, was du erlebt hast und über das, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Jemand fragt hier, konnten sie ihren Eltern vergeben? Wie beantwortest du diese Frage?
Da habe ich ja lange dran geknabbert, weil da gibt es so ein komisches christliches Konzept, dass angeblich Vergeben und Versöhnen das Gleiche ist. Und das ist überhaupt nicht so. Also sie müssen sich nicht mit ihrem Übeltäter versöhnen. Das ist ein Schmarrn. Das Einzige, was wir machen, was wir Vergeben nennen, ist, ich sage es jetzt mal drastisch, die Schlinge, die ich um den Kopf meines Bruders gehängt habe und wo ich ihn gerne aufgehängt hätte, diese Schlinge habe ich von seinem Kopf weggenommen und habe sie Gott übergeben. Die Rache ist Gottes. Und das ist Vergebung, nämlich indem ich mich davon distanziere. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie es genau, es würde jetzt den Rahmen sprengen, aber lesen Sie mal nach, ganz genau, wie Josef das mit seinen Brüdern gemacht hat. Das ist nicht so christlich und fromm. Lesen Sie es mal genau nach, wie er die Brüder ins Gefängnis geschmissen hat, damit sie Todesangst haben und, und. Also da gibt's ganz viel komische Konzepte, die falsch sind.
Danke vielmals. Jemand fragt hier, Sie haben gesagt, dass das Bild von Gott als Vater schwierig ist für Sie. Was hilft Ihnen? Was heißt es für Sie, Kind sein, ganz konkret?
Was heißt, also ich sag ehrlich, die Bibel kann ich nicht auf Deutsch lesen. Das geht gar nicht, weil ich bin ja mit der Bibel erzogen worden und die Worte, nimm dein Bett und geh zum Beispiel heißt, du kannst in der Nacht draußen im Schnee schlafen. Nimm dein Bett und geh, hat die Nonne gesagt. Also auf Deutsch lese ich schon mal gar nicht, da geht gar nichts. Es geht gut, eben Englisch, Französisch, Italienisch geht gut. Und auch also gerade englische Lieder finde ich sehr hilfreich. Aber jetzt ein deutsches Worship-Lied tue ich mir schwer.
Danke vielmals. Jemand fragt hier, wie kann ich merken, ob ich traumatisiert bin?
Boah, das merkt man eigentlich relativ deutlich. Und zwar sind es diese Überreaktionen, die nichts mit der Realität im Moment zu tun haben. Ja, also Sie können so quasi einen Nervenzusammenbruch kriegen über etwas, wo jemand daneben steht und sagt, die kriegt einen Zusammenbruch, weil der Schlüssel nicht da ist. Hat die ein Problem? Ja, die hat ein Problem.
Danke vielmals. Das Nahtoderlebnis wird hier auch angesprochen, das kam im Vorlauf. Hat das Nahtoderlebnis geholfen, deine Seele zu heilen?
Ja, absolut. Ich wünsche das jedem. Also es ist das Beste, was einem passieren kann.
Das Nahtoderlebnis oder die Heilung?
Das Nahtoderlebnis wünsche ich jedem.
Kannst du uns, auch wenn hier vielleicht die Worte nicht reichen, versuchen, uns Anteil zu geben an dem, was du erlebt hast?
Also das sprengt jetzt wirklich den Rahmen. Da müsste man echt einen zweiten Abend oder einen zweiten Vormittag machen. Weil das ist so was Schönes. Da sind die Worte so schal, so billig. Stellen Sie sich vor, wenn Sie in irgendeinen Mann verliebt sind und Sie sollen jetzt den Mann beschreiben, das ist alles so billig, ja? Weil das trifft überhaupt nicht den Punkt. Und ich probiere mal einen Satz zu sagen. Also ich habe mich in meinem Leben noch nie, weder vorher noch nachher, so zu Hause gefühlt und so willkommen gefühlt wie dort. Also es ist, wie gesagt, die Worte sind alle furchtbar. Ich glaube, dass jeder, wenn er dort ankommt, einen ganz speziellen Satz bekommt von Gott, sozusagen einen Schlüsselsatz, den nur derjenige versteht, der ihn bekommt. Zu mir hat Gott gesagt, endlich bist du da, wir warten schon so lange. Und ich habe gewartet auf der Bank. Und er sagt, er wartet schon so lange.
Danke vielmals. Was empfehlen Sie Menschen? Du hast scheinbar Gott erlebt, den Gott der Bibel irgendwie. Was empfiehlst du jemand, der mit Kränkung zu kämpfen hat, die diesen Gott nicht kennen.
Mhm. Boah, ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Leben aussehen würde, ehrlich gesagt. Weil das sind so brutale Dinge, die man da erlebt. Ich kenne ja viele, die Ähnliches erlebt haben. Auch meine Cousine zum Beispiel. Ich muss Ihnen sagen, die meisten enden in der Nervenklinik. Ja, weil ja, ich weiß nicht, wie es geht ohne Gott. Ich weiß es nicht. Ich hätte es, glaube ich, nicht geschafft.
Was stellst du mit deinem Leben noch an? Das ist eine gute Frage,
das
gell?
Ist eine nette Frage. Was stelle ich mit meinem Leben noch an? Das geht, also auf Deutsch anstellen.
Wir haben noch ein paar Jahre. Was machst du?
Ja, also sowas wie heute mache ich wahnsinnig gerne. Also das ist so mein Ding. Also sowas wie hier, dass ich mit euch reden kann, dass wir uns austauschen können, Geschichten erleben, erzählen. Ich hoffe, das wird mehr.
Ja. Super, vielen Dank.